Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich glaube, das ist das Wesentliche und das Wichtige, zu gucken, wie geht's mir denn? Und vielleicht auch einfach mal in diese ganzen Gefühle reinzugehen, die vielleicht auch zu sortieren, was da los ist, um eine innere Klarheit zu bekommen oder um eine innere Klärung erstmal zu veranlassen. Also ich glaube, die Benennung ist erstmal wichtig, um dem vielleicht auch ein Label zu geben und damit auch eine eigene Situierung zu schaffen. Und dann zu wissen, okay, es gibt auch noch andere Momente.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paperwings Podcast. Stell dir vor, du hast dich gerade in einem neuen Unternehmen eingelebt, die ersten Beziehungen aufgebaut, die Strukturen verstanden und dann kommt eine E-Mail vom Vorstand. Deine Abteilung wird in eine größere Konzerneinheit integriert. Rational nachvollziehbar, emotional ein Schock. Genau so beginnt die Geschichte meines heutigen Gastes, Jörg Leupold. Und genau so beginnt auch sein Buch. Jörg Leupold ist systemischer Coach, Organisationsberater, Hypnocoach und Autor aus Berlin. Seit 1999 begleitet er Menschen, Teams und Organisationen durch Veränderungs- und Transformationsprozesse. Unter anderem mit langjähriger Erfahrung in Konzernstrukturen der Automobilindustrie. Was seine Arbeit besonders macht, er kennt Veränderungen von beiden Seiten. Als Coach, der Transformationen professionell begleitet, und als betroffener Mitarbeiter, dem der Wandel selbst den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Neben seiner Coaching-Arbeit führt er Imaginationsreisen durch, auch als Keynote auf großen Bühnen, wo ein ganzer Saal für 30 bis 90 Minuten in die eigene Zukunft schaut. Diesen Sommer erscheint sein Buch im Fahlen Verlag, Don't Panic, dein Reiseführer durch das Change-Chaos. Ein Workbook, das die Heldenreise nach Joseph Campbell, dieses uralte Erzählmuster aus Mythen und Geschichten, als Landkarte für moderne Veränderungsprozesse nutzt. In 10 Stationen mit konkreten Übungen, von der gewohnten Welt bis zur tiefsten Hölle oder Höhle und wieder hinaus. Worüber sprechen wir heute? Darüber, warum unser Gehirn auf Reorganisationen reagiert wie auf Gefahr. Warum Widerstand gegen Veränderungen kein Charakterfehler ist, sondern Psychologie. Was es mit der tiefsten Höhle auf sich hat, dem Moment, in dem man zum ersten Mal denkt, vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Und über die vielleicht wichtigste Frage, wie werde ich in Veränderungsprozessen wieder Held meiner eigenen Geschichte, statt Opfer der Umstände? Wer sich also gerade mitten im Change-Chaos befindet, beruflich oder privat, für den ist diese Folge ein Reiseführer. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Jörg.
Vielen Dank. Vielen Dank für das, das schöne Intro. Und vielen Dank für die Einladung, dich hier in diesem Podcast treffen zu dürfen und für den Austausch, der uns jetzt bevorsteht.
Ja, Jörg, ich freue mich auch schon, weil ich finde, du hast ein ziemlich cooles Buch geschrieben für ein extrem wichtiges Thema. Change hört nicht auf, Transformation hört nicht auf und ist gleichzeitig mit vielen Emotionen verbunden. Aber bevor wir da hingehen, auch wenn ich schon 1-2 Stationen von dir genannt habe, wärst du so nett und würdest uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Auf jeden Fall. Um ganz zurückzugehen in den Urschlamm, bin ich in Schleswig-Holstein geboren, bin auch in Schleswig-Holstein aufgewachsen, habe dann meinen Zivildienst in Hamburg gemacht und habe dann den Schritt für ein Dorfkind, der dann doch ein großer gewesen ist, in die große Stadt nach Berlin gemacht. Da habe ich Theaterwissenschaften und Filmwissenschaften studiert, sowie Psychologie und Philosophie. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber ein ganz klassischer Magisterstudiengang mit einem Hauptfach und auch 2 Nebenfächern. Und dann habe ich im Kunstbereich gearbeitet, habe mich mit interaktiver Medienkunst auseinandergesetzt. Da war ich mal in Karlsruhe am Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Und danach habe ich dann sehr früh mich schon mit dem, was dann später Social Media heißen sollte, auseinandergesetzt. Damals haben wir das noch so Web 2.0 genannt. Und so das Interesse und auch die Faszination war für mich, wie bei der Medienkunst, dass dort der ja, Rezipient, der Leser, der Nutzer irgendwie Teil des ganzen Systems ist und auf Augenhöhe sozusagen betrachtet wird. In der Funktion als Social-Media-Berater habe ich dann viele Jahre gearbeitet, freiberuflich, aber auch festangestellt und habe dann angefangen, verschiedene Ausbildungen zu machen. Zuerst systemische Organisationsentwicklung und das war so auch eine persönliche Erkenntnis für mich, weil ich festgestellt habe, all das, womit wir uns da beschäftigen, das kenne ich größtenteils. Also viele Autoren kenne ich. Nicht, weil ich das schon als Student gelesen habe, sondern eher, weil ich das als Teenager schon gelesen habe. Nicht, dass ich da besonders eifrig und fleißig war, aber mein Vater ist Sozialpädagoge, Soziotherapeut und Supervisor und der hatte halt einen riesengroßen Bücherschrank, wo all diese Bücher waren. Und so ein Klassiker für mich war immer, du bist okay, ich bin okay, also Transaktionsanalyse, was für mich damals irgendwie so witzig war, diese Formulierung. Und ich habe dann auch viele Witze mit meinem Vater oder über meinen Vater damals gemacht. Und später habe ich so verstanden, dass das für mich auch ein wichtiger Wert geworden ist, was ich ja schon mit der Augenhöhe angesprochen habe. Und habe auch bei anderen Autoren oder bei anderen Konzepten gemerkt, damit habe ich mich schon beschäftigt. Also natürlich als Teenager eher die Bücher durchgeblättert und hier mal reingelesen, da mal reingelesen. Als Student habe ich dann später gelernt, dass man das Schnelllesen auch nennt, dass das ein richtiges Verfahren ist. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach mit mir und meiner Biografie schon sehr viel zu tun hat. Und deswegen wurde mein Interesse in diesem Bereich dazu noch mehr angespitzt, sage ich mal, und habe dann noch weitere Ausbildungen gemacht, ob das jetzt die Arbeit mit Lego ist, ob das systemisches Coaching ist, ob das vielleicht auch die Arbeit Deep Democracy, wo es viel um Konfliktarbeit geht und natürlich das Hypno-Coaching, was dann wieder für mich so ein nächster Schritt der, ich sag mal, Offenbarung war, weil ich vorher mich schon mal auch von einer Hypnotherapeutin begleiten habe lassen. Das fand ich immer sehr spannend, wie wir da mit der eigenen Imagination und der eigenen Fantasie arbeiten, dass das zu einer eigenen Ressourcenkraft wird und ich dadurch auch ja mein Inneres, sage ich mal, im Positiven verändern kann und eigene Ressourcen in meinem Inneren auch gestalten kann. Und das hat mich dann auch zu dieser Ausbildung zum Hypnocoach geführt. Und ich hatte dann eine Phase, da habe ich längere Zeit in der Automobilindustrie gearbeitet, bei zwei Konzerntöchtern und da habe ich dann irgendwann auch entschieden rauszugehen und arbeite jetzt freiberuflich als Coach, als Teambegleiter, auch als Reiseführer, so nenne ich mich bei LinkedIn, für transformative Vorhaben und biete natürlich auch Imaginationsreisen an. Und die Zeit, die ich dort im Konzern und Konzernumfeld war, war für mich auch ein bisschen Impulsgeber, ja, überhaupt auf die Idee zu dem Buch zu kommen. Das hat sich mir da quasi so in einer gewissen Weise präsentiert, so vors innere Auge gestellt. Genau.
Ja, total spannend. Ich glaube, wir haben extrem viele Parallelen, was so ein bisschen die Genesis der Persönlichkeit betrifft und wo man dann landet. Dein Buch beginnt ja direkt mit einer sehr persönlichen Szene. Du liest eine Vorstandsmail, deine Abteilung soll in eine größere Konzerneinheit integriert werden und dir steigen Tränen in die Augen. Nimm uns mit in diesen Moment. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das war ein ganz realer Moment. Das war so, dass ich eine E-Mail gelesen habe, die jetzt nicht von meiner Geschäftsführung gekommen ist, sondern von dem Konzernvorstand. Und da stand das drin, was du auch schon skizziert hast, ist, dass die Unternehmung, in der ich aktiv und tätig bin, zum Ende des Jahres vermutlich geschlossen wird, aufgelöst wird und wir in eine andere Konzerneinheit überführt werden. Und das war damals so etwas, ich habe auch schon an so strategischen Change-Projekten gearbeitet, weil ich in der internen Beratung gearbeitet habe und interessanterweise habe ich für diese Unternehmung, in die wir integriert werden sollten, habe ich schon an Change-Initiativen mitgearbeitet und manchmal haben wir auch überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre, dass beispielsweise unsere Organisation vielleicht auch die Startorganisation sein könnte oder so. Also das gab schon so etwas, was so ein bisschen im Raum stand, aber weil von unserer Geschäftsführung klar war, nee, da werden wir nicht reingehen, haben wir uns darüber auch gar keine weiteren Gedanken gemacht. Und in dem Moment war es wirklich so, dass ich dachte, ich glaube, hier verändert sich jetzt was, beziehungsweise nicht nur ich glaube, sondern ich habe es so gespürt. Und das war so, ja, ich muss das Umfeld, in dem ich mich gerade auch anfange, zunehmend wohlzufühlen. Ich hatte ein Jahr vorher dort angefangen und das war für mich auch ein herausfordernder Einstieg, weil das auch erstmal herausfordernd war, mit den Strukturen klarzukommen, mit dem Umfeld klarzukommen, und das war einfach deutlich größere Kontexte als die Kontexte, in denen ich vorher gearbeitet habe. Und da gab es diesen Moment des, ja, der Trauer sozusagen, wo ich dachte, dieses, dass ich mich gerade so gut eingefunden habe, das muss ich jetzt bald aufgeben, und es ist noch gar nicht so klar, wo das Ganze hinführt. Und im Gespräch mit Kollegen hat sich das auch umso mehr gezeigt, die dann auch alle eine gewisse Traurigkeit haben. Und wenn ich jetzt auch heute mit Ex-Kollegen darüber spreche, dann sagen die, oh, lass uns dann mal nicht wieder weiter drüber sprechen, sonst kommt wieder so eine Traurigkeit in mir auf. Und wenn ich jetzt auch so das erzähle, dann spüre ich da auch so eine gewisse, ja, Traurigkeit oder auch so eine Rührung in der Erinnerung an diese Situation und an diesen Cut, der dadurch sozusagen ja auch entstanden ist.
Ja, du hast jetzt ein, zwei Begriffe gesagt, wo ich behaupten würde oder stell das in den Raum, die du vielleicht früher nicht genommen hättest. Das heißt, ich habe so ein bisschen ähnliche, erst 14 Jahre Bundeswehr, dann auch Mittelstandsunternehmen, quasi unterhalb der Geschäftsführung dann gearbeitet, und viele Begriffe, und ich hatte damals auch quasi so eine Art emotionalen Zusammenbruch in einem ganz normalen Meeting. Da kamen einfach extrem viele unterschiedliche Faktoren auf mich. Es gab gar kein einzelnes Momentum. Und ich war emotional überfordert. Und du hast jetzt so schön gesagt, du hattest einen Moment der Trauer und du hattest eine Rührung. Und das ist ja ein Vokabular, was wir aus dem Konzernsprech oder aus dem männlichen Konversationsspektrum eher weniger kennen. Jetzt hast du gesagt, du hattest schon eine psychologische Vorgeschichte, aber hattest du damals schon dieses Reflexionswerkzeug und dieses Sprachinstrumentarium, um diese Situation so zu beleuchten?
Also ich würde sagen, ja. Jetzt mit dem entsprechenden Abstand und auch dadurch, dass ich auch das Buch geschrieben habe, ist das natürlich alles ein bisschen durchreflektierter. Aber das war schon, das habe ich in dem Moment auch so gespürt und das habe ich in dem Moment auch so wahrgenommen. Du hattest ja auch gesagt, dass ich quasi ja zwei Hüte aufhab. Und ich habe immer versucht, das Ganze aus der Perspektive, was dort passiert, so eines Change Managers zu sehen. Und gleichzeitig auch immer so ein bisschen versucht, den Blick auf mich zu etablieren. Wie geht's mir eigentlich gerade? Das heißt aber nicht, dass ich permanent in so einem Modus sozusagen da rumgelaufen bin, sondern es gab auch Momente, wo ich richtig, ja, wütend war, dass das passiert, weil ich mich da gerade wirklich so gut eingefunden habe. Und klar ist das jetzt eine reflektierte Betrachtungsweise, aber da gab es natürlich auch Phasen, wo ich in den Emotionen richtig dolle drin war und wo ich wütend war, wo ich genervt war und dachte, was soll das eigentlich hier alles? Warum machen die das denn eigentlich, die da oben sozusagen? So ging es mir in jedem Fall auch.
Was ich jetzt total spannend finde, ich habe gerade so für mein Seminar Finde deine innere Mitte heißt das, habe ich so zwei, wie so ein Yin-Yang-Symbol mit zwei Gesichtern, und die kannst du halt immer so als Polarität nehmen, außen und innen, oder aber wie ich jetzt von dir das so ein bisschen höre, dieser Pol einmal rational und einmal emotional, weil der Change-Berater sieht das ja alles ganz analytisch und klar, der sagt, naja, okay, das macht halt schon Sinn, Transformation, Integration etc., da höre ich eine rationale Abgeklärtheit raus. Und dann aber die emotionale Betroffenheit als Mitarbeiter. Würdest du das auch so sehen oder würdest du das anders einordnen?
Na, also ich würde sagen, so ich als Change-Manager, Change-Berater, Change-Begleiter, das ist, glaube ich, für mich eher das passendere Wort, habe ich ja beide Blicke. Einerseits habe ich natürlich den Blick, den strategischen Blick da drauf. Andererseits habe ich aber auch den Blick, den emotionalen oder den empathischen Blick da drauf, um zu gucken, wie geht's den Menschen eigentlich, mit denen ich hier arbeite. Und in jedem Workshop, in jedem Training ist das ja auch immer eine Ebene, die meistens ja erstmal ein bisschen unsichtbar ist, aber die ja trotzdem auch immer auch mit reinspielt, dass du so ein bisschen auch energetisch checkst, was ist da so quasi los, wie fühlt sich gerade auch die Atmosphäre hier in dem Raum an. Deswegen sind das schon immer so beide Komponenten, die bei mir auch aktiv oder auch präsent sind. Und die Grundüberlegung oder die Idee zu dem Buch ist ja auch aus der Überlegung gekommen, also das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, also das Jahr, als ich dort angefangen habe, da war klar, in einem halben Jahr findet hier auch eine Transformation statt. Da haben wir dann nach einem agilen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet, die Führungsebenen wurden sozusagen verändert. Und schon ein Jahr vorher habe ich ja so wahrgenommen, dass das sehr viel mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen macht und dass das manchmal sehr herausfordernd für die ist. Und da kam ich ja schon quasi auch zu der Frage, was bräuchten die denn eigentlich? Und das ist natürlich so eine Mischung, wenn man jetzt diese beiden Begrifflichkeiten nimmt, zwischen emotional wahrnehmen, wie geht's denn eigentlich, Überforderung, vielleicht auch Wut, mir hört gar keiner zu, ich verstehe das nicht, warum die das machen. Und dann auch gleichzeitig immer noch so der Frage, was würde denen dann so gut tun? Oder was bräuchten die? Also deswegen würde ich das so sagen, dass es bei mir oft so eine Mischung ist aus beidem.
Jetzt gibt's ja den Punkt, dass man sagt, okay, gerade in so einem Transformationsprozess, du hast schon von einer Traurigkeit gesprochen, dass man sagt, okay, love it, leave it, change it or adapt it. Also entweder du liebst die neue Situation, du passt dich drauf an, du gehst raus aus der Situation, du verlässt das Unternehmen, du findest einen Wechsel oder du passt dich an. Was würdest du jetzt sagen, weil das ist ja das, was wir ständig erleben und mit einer Geschwindigkeit, die deutlich höher ist als zuvor aufgrund von Polykrisen, von ökonomischem Druck. Das heißt, diese wirkliche Beständigkeit gibt es ja in wenigen Apparaten. Jetzt hört jemand diesen Podcast und sagt, oh krass, jetzt merke ich, das Thema fesselt mich gerade an, weil es ist auch gerade irgendwie mein Thema. Aus dieser Position heraus, was würdest du sagen? Und diese Person weiß jetzt, okay, ich habe gerade gehört, love it, leave it, change it. Was soll ich machen? Also wie finde ich mich plötzlich in meinem Gefühlschaos mit einer Überforderung zurecht?
Nee, ich würde gar nicht sagen, love it, leave it or change it, sondern ich würde sagen, erstmal Ruhe bewahren, don't panic sozusagen im Sinne des Buches. Und ich glaube, das ist das Wesentliche und das Wichtige, zu gucken, wie geht's mir denn? Und vielleicht auch einfach mal in diese ganzen Gefühle reinzugehen, die vielleicht auch zu sortieren, was da los ist, um eine innere Klarheit zu bekommen oder um eine innere Klärung erstmal zu veranlassen. Da würde ich sagen, es könnte hilfreich sein, sich vielleicht eine Begleitung zu suchen als Coach, über ein Coaching oder vielleicht auch eine therapeutische Begleitung. Natürlich ist mein Buch so angelegt, dass es genau um diese Themen geht. Da setzt es ja an, dass es sich an Menschen wendet, die für sich eine Lösung, für sich eine Strategie, für sich einen Weg suchen, wie sie durch das Change-Chaos, was bei ihnen im Unternehmen stattfindet, gut durchkommen. Deswegen wäre es erstmal die Empfehlung, Ruhe bewahren, don't panic. Und jetzt lass uns mal gucken, wie wir das, was dich innerlich so bewegt, auch ein bisschen sortieren können. Und lass uns mal gucken, wie kannst du für dich eine neue Ausrichtung in diesem ganzen Konstrukt finden. Und vielleicht gibt es ja auch etwas, was dich reizt oder wo du ein Fortkommen für dich siehst, wo du deine eigenen Qualitäten vielleicht auch einbringen kannst. Aber das kann nicht alles so auf einmal stattfinden, sondern es ist ja ein Prozess, durch den man dann durchgeht. Da spricht dann natürlich auch klar der Coach in mir.
Okay, das ist schon mal ein guter Punkt, dass wir sagen, okay, ich glaube, wir haben gerade eine Idee bekommen, oder zumindest war das meine Idee der Einleitung, wo du herkommst und was du machst. Für welche Person, zu welchem Zeitpunkt ist dein Buch gedacht?
Also es richtet sich an Mitarbeitende, die in einem Unternehmen arbeiten, das gerade durch einen Change-Prozess durchgeht. Und du hast ja so auch nach dem Punkt oder nach dem Zeitpunkt oder dem Moment gefragt. Ich glaube, zu jedem Zeitpunkt ist das sinnvoll. Was die Dramaturgie des Buches angeht, geht es ja darum, so ist ja auch die Einleitung mit der E-Mail. Ich habe gerade davon gehört, dass bei uns ein Change-Prozess stattfindet. Wenn du da mittendrin bist, ist das genauso gut, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen, weil es einfach viel Basisarbeit und viele Basisfragen sozusagen für dich beantwortet und dich auf den Weg bringt, durch dieses Chaos und durch diese Unklarheit zu kommen. Also Mitarbeiter, die in einem Unternehmen arbeiten, das gerade im Change-Prozess drinsteckt. Natürlich ist es auch für Coaches und Berater geeignet, die dann vielleicht sagen, Mensch, wir begleiten hier gerade einen Prozess, vielleicht ist das Buch nochmal hilfreich für einzelne Mitarbeiter, damit die sich eine individuelle Strategie überlegen können oder damit sie ihren eigenen Weg dadurch finden können. Denn häufig werden so ganz individuelle Fragen ja natürlich nicht in so großen Begleitprogrammen thematisiert werden können. Und damit ist es vielleicht auch oder denke ich für HR-Verantwortliche richtig und wichtig?
Mhm. Du startest ja gleich nach der Einleitung mit der Heldenreise. Der Heldenreise als Kompass durch das Change-Chaos. Was hat die Heldenreise mit Change zu tun? Und warum hast du darauf zurückgegriffen?
Der entscheidende Punkt ist, warum ich die Heldenreise genommen habe, ist es, dass es in der Heldenreise einen Punkt gibt, der nennt sich der Ruf des Abenteuers. Das heißt, Heldenreise ist uns allen bekannt, ist im kollektiven Gedächtnis, damit im individuellen Gedächtnis quasi verankert durch Literatur, also Romane, Erzählungen, Geschichten, Kinofilme, Theaterstücke etc. Das ist so ein Erzählformat, was sehr, sehr klassisch angelegt ist. Und da gibt es immer einen Helden, der bekommt einen Ruf für eine Herausforderung. Meistens dauert das ein bisschen, bis er diesen Ruf annimmt. Dann geht es darum, Konflikt zu lösen in der äußeren Welt oder einen inneren Konflikt zu lösen, um dann die Welt besser zu machen oder die Welt besser zu hinterlassen, im besten Falle. Und dieser Moment, der Ruf des Abenteuers ist der Ruf zur Veränderung. Und das ist genau der Moment, wenn ich diese E-Mail von meinem Vorstand bekomme, dein Unternehmen, deine Rolle wird nicht mehr so sein, wie du es dir bisher gedacht hast. Hier findet eine Veränderung statt. Das ist ja auch eine Aufforderung, eine indirekte Aufforderung und eher der Punkt, ich werde gerade verändert. Da habe ich gar keinen Einfluss darauf. Und das ist der Moment, wo ich dachte, ab da skizziert die Heldenreise sehr viel Prozessuales, was in solchen Change- und Transformationsprozessen mit den einzelnen Mitarbeitenden passiert. Da geht es um Trauerarbeit, es geht darum, vielleicht auch Verbündete zu finden, es geht darum, auch einen Weg zu finden, diese Herausforderung, sage ich mal, anzunehmen und seinen eigenen Weg dann mit der Herausforderung und im Besten dann in diesem Sinne durch das Change-Chaos zu finden, also wieder in die eigene Kraft zu kommen. Das war so für mich der Grund, warum ich das gewählt habe. Es gibt vielleicht noch so sekundäre Gründe, dass das halt auch archetypisch irgendwie in uns eingeschrieben ist, aber der Hauptgrund war, dass es diese Momente, die so einen Change- und Transformationsprozess betreffen, sehr gut abbildet.
Mhm. Das heißt, das ist ja auch der Aufbau deines Buches, dass du quasi so ein bisschen diese einzelnen Stationen durchläufst. Du hast eben schon so ein bisschen auch ein paar Fragen reingegeben. Wie würde ich jetzt das Buch nehmen? Also ich merke jetzt gerade, ich merke, wir sind auch gerade in irgendeinem Wandel. Ich weiß noch nicht, was mit mir passiert. Jetzt habe ich gehört, Jörg hat ein Buch geschrieben. Ich hole mir das. Wie würde man das lesen? Liest man das von vorn bis hinten? Blättert man wild durch? Oder was würdest du empfehlen?
Also im Grunde beide Varianten. Du kannst es von vorne bis hinten lesen und du kannst es aber auch sehr gut durchblättern. Ich bin jemand, der erstmal gerne quer liest, der sich das Buch nimmt und guckt, was spricht mich an, wo ich mal zufällig was aufschlage und da mal kurz reinlese. Und mir war es beim Buch auch wichtig, was die Gestaltung angeht, dass du immer einen relativ schnellen Überblick bekommst, worum geht es gerade. Bin ich hier in einer Seite oder bin ich hier auf einer Seite, wo was von der Geschichte im Buch erzählt wird oder wo es was Inhaltliches gibt oder wo es eine Übung gibt. Es gibt ja auch immer so Merksätze, da kannst du relativ schnell einen Überblick gewinnen. Und ich würde sagen, so ist das ein guter Punkt, sich dem Buch zu nähern, erstmal so quer zu blättern und so neugierig reinzugucken, was spricht mich jetzt an, was hat vielleicht auch mit meiner Situation zu tun und die Einleitung zu lesen, das ist ja erstmal ein gutes Intro und dann zu gucken, welche Kapitel sprechen mich jetzt sozusagen an. Das wäre so mein Vorschlag dazu.
Mhm. Du hast die klassische Heldenreise auf den Unternehmenswandel angepasst. Was musstest du dabei weglassen oder umbauen? Und wo hat sich Joseph Campbell gegen den Konzernalltag gewehrt?
Also Joseph Campbell hat sich in einem, also meine Heldenreise sind ja 10 Stationen und die Heldenreise von Joseph Campbell besteht aus 17 Stationen. Und mir war es erstmal wichtig, einen pragmatischen Blick auf die Struktur der Heldenreise zu richten, um zu gucken, welche Stationen haben aus meiner Perspektive mit dem Unternehmensalltag auch was zu tun? Wie kann ich diese Stationen sozusagen auch in so etwas wie einen Unternehmensalltag übersetzen? Und bei Joseph Campbell gibt es ja Stationen, die nennen sich beispielsweise die Begegnung mit der Göttin oder die Versöhnung mit dem Vater oder die Apotheose. All solche Stufen oder Momente, die habe ich dann rausgenommen und geguckt, was ich ja sagte, dass ich da eine pragmatische Landkarte skizziere, die auf so etwas wie einen Unternehmensalltag passt.
Mhm. Vielleicht gehen wir die einfach mal ganz sauber durch. Für die Zuhörer, die das Modell nicht kennen. Für uns einmal im Schnelldurchlauf einfach durch diese 10 Stationen. Und wo befindet sich jemand, der gerade erfährt, dass sein Bereich umstrukturiert wird?
Ich gehe davon aus, dass die Leser des Buches schon von einem Change betroffen sind. Das heißt, der Ruf der Veränderung hat sie sozusagen schon erreicht. Der betrifft sie schon. Deswegen starte ich mit dem ersten Kapitel. Das nennt sich dann auch Start deiner Heldenreise. Da geht es nochmal um so ein bewusstes Innehalten. Wo stehst du jetzt gerade? Und da geht es auch nochmal darum zu gucken, ja, die eigenen Ressourcen zu stärken und vielleicht auch zu gucken, in so einer ersten Skizze, wo kann es für dich hingehen, wenn du jetzt durch diesen Prozess, durch das Buch und auch durch den Change-Prozess, der in deinem Unternehmen stattfindet, wenn du da durchgehst. Das zweite Kapitel, da geht es dann um die sogenannte gewohnte Welt. Das ist dann in der klassischen Heldenreise so der Moment, da hast du den Held, der lebt sein Leben. Und das habe ich dann auch ein bisschen umgewandelt, dass es dann schon nochmal darum ging, wie war eigentlich die Situation, bevor der Ruf zum Change kam, bevor der Vorstand gesagt hat, der Change findet hier statt. Um auch nochmal zu gucken, was kannst du daraus mitnehmen, was ist dir da dort wichtig gewesen. Und um auch schon mal so eine ersten Rückblick sozusagen einzuleiten. Und dann widmen wir uns ganz konkret dem Ruf des Abenteuers, also der Ruf der Veränderung, die offizielle Ankündigung. Hier findet dieser Change statt. Dann in dem nächsten Kapitel, die Weigerung, geht es darum, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, weil also in der klassischen Heldenreise oder auch im Kino ist es ja so, der Held bekommt den Ruf zur Veränderung und nimmt ihn an. Im Unternehmenskontext ist es so, dass es ja für mich entschieden wird, dass diese Veränderung stattfindet und ich damit sozusagen ja entschieden werde. Das habe ich mir nicht selber ausgesucht. Und damit haben dann auch sehr viele Gefühle zu tun, was du ja selber auch beschrieben hast, Überforderung, starke Emotionalität, Wut etc. etc. Und in dem Kapitel Die Weigerung geht es dann darum, sich diesen Gefühlen mal zu widmen und die da ein bisschen Ordnung, vielleicht ein bisschen Klarheit in diesen Gefühlszustand zu bringen. In dem nächsten Kapitel Begegnung mit dem Mentor geht es dann auch darum zu gucken, ja, wer könnte mich eigentlich auch noch unterstützen? Gibt es Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mich vielleicht auch verbünden kann, also im äußeren Umfeld, beziehungsweise im unmittelbaren Teamumfeld vielleicht oder auch im weiteren Umfeld. Und es geht auch darum zu gucken, wer ist mein innerer Mentor? Da geht es dann beispielsweise darum, in sich hineinzuhören, seine eigene Intuition zu spüren und vielleicht auch es gibt einen inneren Kritiker häufig, und da aber auch einen Gegenpol zu etablieren, das ist dann der innere Mentor, der einem vielleicht auch Ratschläge geben kann. Und dann kommen wir zu einem Kapitel, das nennt sich dann überquerende Schwelle oder überquerende ersten Schwelle. Das ist dann häufig so der Moment, wo vielleicht nach einem neuen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet wird, wo das neue System sozusagen läuft. In der Erfahrung, die ich quasi hatte bei der angesprochenen agilen Transformation, war es halt so, dass wir zum 1.1. nach einem neuen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet haben. Da wurde quasi so der Schalter dann auch direkt umgelegt. Und da geht es so ein bisschen auch dann darum, wie kann ich mich jetzt in diesem neuen System orientieren. Dann kommt die nächste Station, Prüfung, Verbündete und auch Feinde. Und da geht es auch so ein bisschen darum, zu gucken, was sind so die Hürden des neuen Arbeitsalltages. Ich kenne das beispielsweise so, dass wir erstmal dann angefangen haben, ein bisschen Teamentwicklung zu machen, dass wir geguckt haben, welche Ziele verfolgen wir jetzt. So, und dann kommen wir jetzt zur nächsten Station, die tiefste Höhle oder was du auch als die tiefste Hölle sozusagen am Anfang bezeichnet hattest. Bei uns war das dann damals so, dass ganz viele Konflikte aufgekommen sind. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir noch gar nicht so genau wussten, wie finden wir uns hier in diesem System eigentlich wieder neu zurecht. Dann kommt der nächste Schritt, das ist dann die eigentliche Transformation und auch die Belohnung, wo dann auch erste Erfolge quasi sichtbar werden, dass Zusammenarbeitsstrukturen etabliert sind, dass Modelle, dass Teams gut zusammen, sag ich mal, funktionieren. Und dann kommen wir zum letzten Schritt, das ist sozusagen dann der Rückweg. Das heißt jetzt nicht, dass dann damit die Transformation vorbei ist, sondern im Sinne der Heldenreise ist das einfach die Station, wo der Held wieder dann in sein Dorf kommt. Er hat die Welt gerettet und in diesem Fall ist es so, dass wir dann Entwicklungsschritt gegangen sind und auch daraus zehren können. Das sind so die Stufen, wie sie auch im Buch abgebildet sind.
Okay, total spannend. Die Adaption, und vielleicht hat der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt auch so ein bisschen gemerkt, okay, in welcher Station befinde ich mich? Und was ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig finde, das ist jetzt ganz viel auf den Konzern- oder Unternehmenskontext, aber das ist natürlich auch super übertragbar auf soziale Situationen und auf soziale Geschehnisse und Veränderungen.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein gutes Phasenmodell, die Heldenreise, die du an verschiedenste Situationen sehr gut anlegen kannst und die dann dadurch natürlich auch so eine gewisse Orientierung bieten. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wie ich das Buch geschrieben habe, das war auch eine ganze Heldenreise. Ne? Der Ruf zum Buch kam sehr früh und dann hat es gedauert, bis ich mich entschlossen habe, das Buch zu schreiben. So beispielsweise als eine andere Art und Weise, die Heldenreise auch zu nutzen.
Mhm. Im Buch begleiten uns ja Sabine und Markus, zwei fiktive Figuren. Sabine, die über Jahre Strukturen aufgebaut hat und um ihr Fundament fürchtet, und Markus, der frisch ins Unternehmen gekommen ist und gleich in den Change hineingezogen wird. Warum hast du dich für die erzählten Figuren statt für echte Fallbeispiele entschieden?
Ja, ich würde da sozusagen die Trennung nicht so strikt machen. Im Grunde sind es Personas. Und Personas sind ja quasi so ein Querschnitt aus einer gelebten Erfahrung. Das heißt, Erstens habe ich mich dafür entschieden, die als fiktiv zu bezeichnen. Zweitens ist es so, dass sie einem Sammelsurium entsprechen von Kolleginnen und Kollegen, die ich wahrgenommen habe, von Geschichten, die ich gehört habe, etc. etc. Und mir war auch einfach wichtig, sage ich mal, aus Respekt vor meinen Kollegen, diese Geschichten nicht so eins zu eins zu erzählen, sondern einfach eher verklausuliert. Deswegen habe ich diese Form gewählt und es ist aber nicht rein erfunden, sondern es ist eine Zusammenstellung und eher eine Verdichtung von Geschichten von Kollegen, wie ich sie wahrgenommen habe, was mir selber so auf dem Weg auch passiert ist.
Mhm. Wenn wir in die Psychologie der Veränderung schauen, dann hast du beruflich auf ein Modell, was ich immer relativ anspruchsvoll fand, ist gar nicht eigentlich so anspruchsvoll vom Modell selbst her, aber von den Begrifflichkeiten fand ich es immer nie intuitiv zugänglich, nämlich die PSI-Theorie von Julius Kuhl. Du erklärst quasi die Psychologieveränderung mit der PSI-Theorie von Julius Kuhl und was im Gehirn bei Veränderung passiert. Das Objekterkennungssystem schlägt Alarm, während positive Emotionen den Zugang zum Extensionsgedächtnis öffnen, zu unseren Erfahrungen und Stärken. So, und das ist auch, warum ich immer mit dem Modell hadere, wegen den Begrifflichkeiten. Übersetzt uns das doch mal für die Zuhörerin. Warum reagieren wir auf Reorganisationen wie auf Gefahr?
Also am konkreten Beispiel, was ich ja schon skizziert habe, ist es ja so, dass die Veränderung wird für mich entschieden. Ich habe mich nicht dazu freiwillig entschieden, jetzt nach diesem agilen Arbeitsmodell sozusagen zu arbeiten. Und das ist der Moment, wo über mich fremdbestimmt wurde. Und das löst sozusagen nach diesem Modell erstmal Angst und Blockaden aus. Und da ist es dann erstmal ein Weg, da ein bisschen Klarheit reinzubringen, bis man dann zu dem Punkt kommt, ich suche und finde hier meinen eigenen Weg, bis man dann auch das Potenzial von einem Extensionsgedächtnis sozusagen anzapfen kann oder sich darauf beziehen kann. So würde ich das beschreiben. Das sind quasi so inhärente Muster oder auch etwas Inhärentes, wie wir als System Mensch und System Gehirn sozusagen aufgebaut sind. Wenn Gefahr und Bedrohung ist, ist es quasi eher Rückzug, Einfrieren. Und wenn wir nach unserem freien Willen agieren können, ist es eher ja, Freude, Euphorie, Optimismus, Vision, die dann entstehen.
Mhm. Du widmest ja auch ein ganzes Kapitel der Weigerung, also der Psychologie des Widerstands, Status Quo, Bias, Reaktanz, mangelnde Selbstwirksamkeit. Welche dieser Mechanismen ist in deiner Coaching-Praxis der häufigste und der meist unterschätzte?
Ich würde sagen, die große Herausforderung an diesen Momenten ist ja, dass über mich entschieden wurde und daraus entsteht ganz unterschiedliche Gefühle, ganz diffuse Gefühle und die erstmal so ein bisschen zu sortieren und diese Gefühle auch anzuerkennen, vielleicht auch anzunehmen. Das hat manchmal auch mit Scham zu tun, dass man sich vielleicht wütend fühlt, dass man sich davon gekränkt fühlt. Das ist, glaube ich, einerseits die große Herausforderung und das ist so auch der Kern, worum es häufig dann auch in Coachings geht, um das zu klären oder dann eine Klärung reinzubringen. Das sind ja Sachen, die dann auch nicht weg sind, sondern die wirken immer noch nach, wie ich selbst ja gerade oder vorhin gemerkt habe, als ich erzählt habe, wie der Moment war, als ich diese E-Mail sozusagen von meinem Vorstand bekommen habe.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ich erinnere mich da an meine Zeit, wenn ich mal solche persönlichen Rückschläge in Unternehmen, Konzernen, Veränderungen etc. hatte, dass man versucht, da stark zu sein, man versucht, das wegzudrücken, man versucht, das anzupassen. Das würde aber den ganzen emotionalen Prozess negieren, der im Hintergrund passiert. Und ich glaube, wenn man sich dem nicht richtig zuwendet, hinterlässt das halt tatsächlich Trauma im Sinne von abgekapselten Emotionen, die heruntergedrückt werden, die langfristig wirklich einen Schaden auch im Selbstwertgefühl anrichten, wenn man sich das Ganze nicht sauber betrachtet. Denn ich nehme mal das Beispiel, genau das gleiche, die gleiche Geschichte habe ich ja quasi auch gehabt. Ich habe ja selber Agilität in das Unternehmen mit reingebracht und eigentlich meine eigene Position als Geschäftsbereichsleiter damit aufgehoben. Oder in anderen Situationen, wo andere Menschen eine Positionsveränderung vorgenommen haben und man selber eine maximale Hilflosigkeit hat. Und wenn man dann quasi in die Pathogenese guckt oder in die Salutogenese, wie entsteht eigentlich Gesundheitswerdung, in dem Verstehbarkeit, Kontrolle und Handhabbarkeit habe. Und wenn ich aber nicht verstehe, was passiert in diesem Prozess, ich kann es selbst nicht beeinflussen. Das macht halt extrem viel und das hinterlässt halt eine Ohnmacht, einen Schmerz, eine Verwundung, dass es total wichtig ist, da wirklich sich dem hinzuwidmen. Denn, und Colin Powell hat das mal gesagt, du darfst nie, also der ehemalige US-Außenminister und General, der hat gesagt, du darfst nie deinen Selbstwert auf deine Position beziehen. Und da sind wir aber gerade, ich glaube mal so als westliche Gesellschaft so stark gekoppelt. Wir fragen ja nicht, wie geht's dir oder was bist du für ein Mensch, sondern fragt, was arbeitest du, was machst du? Das heißt, Identität hängt ganz oft an der Job und der Jobposition dran. Und eine Veränderung und gerade eine externe hat immer etwas mit einer Bewertung, ob bewusst oder unbewusst, ob gewollt oder ungewollt zu tun, die ich auf mich überziehe und damit hinterlässt einen ganz großen Schmerz im Selbstbild und Selbstwert. Auch wenn es damit ganz oft ja gar nichts zu tun hat, weil jetzt BYD einfach mehr Autos verkauft und Audi und VW es nicht geschafft haben, dem anzukommen und ich werde jetzt entlassen, hat das ja nichts mit meiner Qualifikation und Person zu tun, aber ich bin halt nicht mehr in dem Job und ich werde gekündigt, ich werde verändert, komme in irgendeinen Auffangpool, nenne ich es mal böse. Und das macht extrem viel. Und ich glaube, wenn man sich dem ganz bewusst rechtzeitig drum kümmert, dann hinterlässt das halt nicht so ein böses Geschmäckle oder eine böse Verwundung, nenne ich es mal eine seelische Verwundung, die es ausüben kannst. Wie erlebst du das?
Also das sehe ich sehr ähnlich. Ich beschreibe das immer auch gerne mit dem Begriff, da entsteht eine existenzielle Bedrohung. Sozusagen, weil auch wenn es rationale Gründe gibt, wird beispielsweise mit der Ankündigung von der Transformation oder auch mit einer Kündigung wankt dein ganzes System. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ist nach der Kündigung, ich weiß noch nicht, wo kommt das Geld her. Also Geldströme gibt es ja meistens schon, aber trotzdem ist das wie eine existenzielle Bedrohung, beziehungsweise es ist eine existenzielle Bedrohung. Und das kann so dein ganzes System einfach kippen, weil du ja auch dich mit dem Unternehmen identitär sozusagen verbindest. Du identifizierst dich ja. Du siehst dich ja als ein Mitarbeiter davon. Du bist vielleicht auch stolz darauf, Mitarbeiter zu sein. Und auf einmal wird dir dann halt letztlich gesagt, du bist nicht mehr Teil davon, von dieser Geschichte. Oder du musst diese Geschichte gänzlich neu umschreiben. Und je weniger man selber sich diesen Raum sucht, um diese Kränkung, so würde ich es mal bezeichnen, vielleicht zu thematisieren und dann einen Weg auch zu finden, damit umzugehen, desto mehr wird so eine Art Frustrationsrucksack, so ein innerer Rucksack vielleicht gepackt und den trägt man die ganze Zeit mit sich rum. Und das wirkt sich ja nicht nur auf die Rolle im Job aus, sondern das geht ja auch ins Privat, das kann ja auch mit ins Privatleben gehen. Also wir sind ja als Mensch, heißt es natürlich systemisch auch gedacht, dass wir in verschiedenen Rollen agieren, aber trotz allem haben wir einen Körper, in den Dinge eingeschrieben sind, die in verschiedenen Situationen reagieren, getriggert werden, vor allem bei Traumata. Und das geht, glaube ich, über den Bereich des Berufslebens hinaus. Und so ein Job hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich Geld verdiene, sondern es hat ja auch ein bisschen manchmal, oder es hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass ich eine Berufung habe, dass ich mich gerne einem Thema widme, dass ich das Gefühl habe, da kann ich persönlich einen großen Beitrag leisten, wenn ich an diesem Thema arbeite. Also es hat auch immer mit ganz persönlichen Dingen zu tun. Nicht nur, ich mache jetzt diese Tätigkeit und kriege dafür Geld, sondern es dient ja der eigenen Weiterentwicklung und Evolution sozusagen.
Mhm. Du berufst dich ja oder du arbeitest ja auch mit der emotionalen Change-Kurve. Was bringt es dir in einem Betroffenen konkret zu wissen, ich bin gerade im Tal?
Na, ich würde es jetzt erstmal nicht so sehr auf diesen einzelnen Punkt beziehen, sondern ich würde sagen, mit der Change-Kurve hast du erstmal einen Verlauf. Das heißt, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher oder es gibt auch eine Entwicklung. Und zu gucken, ja, okay, da gab es vorher sozusagen auch einen Anstieg der Kurve, dann geht die Kurve wieder runter. Das kann ich vielleicht nachvollziehen. So am Anfang dachte ich, Mensch, das ist ja interessant oder nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt merke ich, ich bin jetzt so richtig traurig. Also das heißt, durch die Kurve habe ich eine Landkarte, habe ich ein Modell und damit habe ich ja auch eine Benennung von verschiedenen Phasen. Das heißt, da kann ja auch eine Art, ich nenne das mal kognitive Entlastung stattfinden, dass ich weiß, okay, so nennt man diese Phase und das ist erstmal ein Moment in einer weiteren Geschichte, wo die Zukunft zwar noch nicht geschrieben ist, aber wo die Zukunft geschrieben werden kann. Das heißt, es kann auch sein, dass ich dadurch das Gefühl nicht mehr bekomme, okay, ich bin komplett in der Sackgasse, sondern es ist nur ein Moment. Und es wird noch andere Momente geben und ich habe die Möglichkeit auch aus diesem tiefen Tal der Tränen rauszukommen. Also ich glaube, die Benennung ist erstmal wichtig, um dem vielleicht auch ein Label zu geben und damit auch eine eigene Situierung zu schaffen. Und dann zu wissen, okay, es gibt auch noch andere Momente. So würde ich das formulieren.
Mhm. Wenn wir mal auf die tiefste Höhle noch so ein bisschen stärker eingehen, die vielleicht so stärkste Szene mit dem Buch ist, Sabine hat monatelang ihr Team durch die Veränderung geführt und dann zieht die Geschäftsführung im Jour fix ohne Vorwarnung die zentrale Entscheidung zurück, auf der alles aufgebaut war. Und sie denkt zum ersten Mal, vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Du nennst das ja auch die tiefste Höhle, da sprechen wir auch schon die ganze Zeit drüber. Warum ist ausgerechnet diese Phase kein Betriebsunfall, sondern folgt einem Muster?
Da kommen verschiedene Dinge zusammen, sozusagen im Moment der tiefsten Höhle. Wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, als wir nach diesem neuen agilen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet haben, hatte ich ja auch beschrieben, zum 1.1. fing das an, wir waren erstmal guter Dinge. Es gab Instruktionen, wie unsere Zusammenarbeit aussehen. Wir haben uns als Team zusammengesetzt. Wir haben geguckt, okay, wie gehen wir jetzt hier auch mehr als autonome Teams vor? Wie definieren wir unsere Ziele? Und nach einiger Zeit haben wir gemerkt, es kommen immer mehr Konflikte bei uns auf. Und das hatte so ein bisschen auch damit zu tun, dass wir irgendwie noch so Verhaltensmuster, Denkweisen quasi aus der Phase davor hatten, wie wir vorher zusammengearbeitet haben, wo es einen Teamleiter gab Und da gab es dann manchmal im Team einfach auch richtig so Kämpfe. Wer ist denn jetzt eigentlich hier der Wortführer oder wer führt uns hier sozusagen? Und das ist so ein Moment, wo eigentlich so die ganzen alten Verhaltensweisen nochmal, sage ich mal, so hervorkommen. Und das kann auch manchmal wirklich ganz schön anstrengend sein, bis dieser Moment dann auch erreicht wird, sich von diesen alten Verhaltensweisen zu lösen und zu sagen, nee, wir arbeiten jetzt hier aber in einem neuen Verfahren und lass uns mal gucken, wie wir uns diesem neuen Verfahren eigentlich besser widmen können. Deswegen ist das auch ein Moment einer Phase oder eine Momentaufnahme eines Prozesses, wo das Neue sich gerade anfängt zu etablieren. Wenn man jetzt so in die Entwicklungspsychologie schaut, ist es so, wenn wir etwas Neues lernen, dann nutzen wir erstmal die ganzen Kompetenzen, die wir bisher aufgebaut haben. Und es dauert immer einen Moment, bis wir dann auf die neue Stufe kommen, um das Problem, sage ich mal, zu lösen. Und bei Kindern merkt man das ja auch so, dass wenn die beispielsweise so ein Spiel mit Bauklötzen haben, wo sie die stapeln sollen und das klappt nicht und dann dauert das ja auch Momente, bis es dann klappt und damit ist dann neues Muster sozusagen etabliert. Und ähnlicher Prozess ist das da auch. Mythologisch nach Joseph Vogler geht es ja darum, dass der Held quasi seinen inneren Tod stirbt und sich damit neu erfindet. Und das ist dann sozusagen auch so ein Moment, hier crasht es gerade, wir wollen hier, sage ich mal, Teamleader definieren, aber wir haben für uns noch gar nicht die Kompetenzen aufgebaut, ohne diesen Teamleader sozusagen auszukommen und quasi paritätisch zu entscheiden. So würde ich das formulieren.
Mhm. Ich habe ja diese Change-Kurve eben schon mal angesprochen. Für die vielleicht nicht kennen. Es gibt ja da so 7 Phasen der Veränderung. Also erstes Schock und Überraschung, zweite Ablehnung und Widerstand, dritte rationale Einsicht, viertens die emotionale Akzeptanz, fünftens Ausprobieren und Lernen, sechstens Erkennen und Vertrauen und siebtens Integration und neue Normalität. Kannst du uns so ein bisschen mal durch diese Phasen führen und so ein bisschen auch beispielhaft sagen, okay, was ist die Situation, was passiert da, was passiert da mit mir und warum verhalte ich mich eigentlich so oder so in dieser Phase?
Also wenn wir jetzt uns die Change-Kurve angucken und die einzelnen Stationen mal skizzieren, möchte ich quasi zu einem Eingangsbeispiel nochmal zurückkommen, die E-Mail, die ich damals bekommen habe von dem Vorstand. Da hatte ich ja beschrieben, für mich war das wie so ein kleiner Schock. Ich war sehr davon berührt und das ist oft so die erste Reaktion. Und daran sind dann ganz viele Gefühle gekoppelt, die man, oder so war es bei mir, die ich noch gar nicht so richtig klar fühlen konnte, sondern ich wusste erstmal, hier geht erstmal was zu Ende. Und was das so für mein eigenes Gefühlsleben bedeutete, das war mir noch gar nicht sozusagen so klar. Das arbeitete quasi erstmal in mir. Und da kamen dann viele Gefühle hoch wie ja Wut, wie Groll, warum machen die das? Ich habe mich doch hier gerade so wohl gefühlt, etc. etc. Und das ist so dann die Phase, wo ich auch denke, oder wo ich damals dachte, was soll das denn eigentlich? Und das ist so ein bisschen so die Phase, wo, sag ich mal, des Widerstandes, wo all diese Gefühle so anfangen, in einem zu wirken, in einem hochzukommen, wo man vielleicht auch selber noch eine Scheu hat, die Gefühle wirklich selbst so zu spüren oder auch anzuschauen. Und das dauert eine Phase, bis man dann so vielleicht an so einem Punkt ist, wo man merkt, Mist, das gefällt mir so gar nicht. Aber irgendwie gibt es jetzt auch keinen weiteren Ausweg. Das ist dann so vielleicht die rationale Einsicht. Irgendwie muss ich für mich einen Weg finden, das zu akzeptieren. Und bei mir fing es dann damals damit auch an, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht hat das ja auch was Gutes. Es wird ein größeres Unternehmen, vielleicht können da ja bestimmte andere Dinge auch gemacht werden. Und das ist quasi so der kognitive oder rationale Teil. Und wenn dann das Neue langsam auch anfängt und ich mich so auch, sag ich mal, daran gewöhnt habe. Also damals war es dann irgendwann, war es am Anfang so, dass es noch gar nicht so Am Anfang war es noch gar nicht klar, wie sieht der ganze Prozess der Veränderung aus. Mit der Zeit wurde das dann auch klarer und dann konnte ich mich auch besser darauf einstellen und da dachte ich auch, okay, dann könnte ich vielleicht in den Bereich gehen, dann könnte ich vielleicht in den Bereich gehen. Damit fing dann auch an, okay, ich überlege mir verschiedene Optionen. Und damit fing dann auch der Moment an, wo ich das dann stärker, sage ich mal, für mich integriert habe. So würde ich so ein bisschen den Weg auf dieser Change-Kurve beschreiben.
Mhm. Und was ich total wertvoll und wichtig finde, du beschäftigst dich in deinem Buch auch mit psychologischen Verzerrungen im Veränderungsprozess. Das heißt, wir haben ja ganz oft unbewusste Denkfehler und du widmest dich denen auch und hast quasi den Bestätigungsfehler mal aufgeführt, magisches Denken, Rückschaufehler und kontrafaktisches Denken. Was steht hinter diesen Denkfehlern? Und wie beeinflussen die quasi unsere Wahrnehmung?
Genau, also da gibt es die Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Das heißt, wenn so eine Veränderung stattfindet, der Ruf oder beziehungsweise ich habe die E-Mail bekommen und ich spreche mit Kollegen und alle sprechen negativ darüber. Und ich suche mir weitere Kollegen, mit denen ich sozusagen auch negativ darüber sprechen kann. Damit suche ich mir ja quasi die negative Bestätigung, die ich auf das ganze Thema habe, durch die negativen Kommentare bzw. die Bestätigung meiner Kollegen. Und dadurch bleibe ich sozusagen eher in der negativen Perspektive. Eine andere Variante wäre, sage ich mal, das magische Denken, wo ich dann eher nach Argumenten suche, die sagen, na ja, ich glaube, das betrifft meine Rolle gar nicht. Die können sich hier verändern, meine Rolle wird weiterhin Bestand haben. Das ist ja eine wichtige Rolle. Das hilft halt auch sozusagen den eigenen Status erstmal zu etablieren, aber es fördert nicht den Blick sozusagen auf die möglichen Realitäten oder auf die Realitäten, wie sie in dem Veränderungsprozess dann vorgesehen sind. Und was dann auch passiert ist, der sogenannte Rückschaufehler oder Hindsight-Bias, da geht es letztlich darum, dass wenn dann im Prozess der Veränderung immer wieder verschiedene Ereignisse auftreten, die vielleicht nicht gut laufen, dass dann quasi gesagt wird, ja, habe ich ja gleich gesagt, das wird nicht funktionieren. Das hilft natürlich auch, erstmal seine eigene Position und seinen eigenen Status zu bestätigen. Aber es bringt halt nichts, weil man immer nur nach dem Negativen sucht. Und kontrafaktisches Denken wäre dann sozusagen das Pendant dazu. Hätten die das mal anders gemacht, dann wäre das doch viel besser gewesen. Und ich habe ja gleich gesagt, so geht es nicht. Das ist der falsche Weg. Das sind so verschiedene Muster, die den Betroffenen sozusagen in solchen Prozessen dann helfen, erstmal ihren Status zu bewahren. Das hat ja auch immer was Positives. Aber gleichzeitig verhindert das ja auch, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch nach neuen Möglichkeiten und Chancen zu gucken, weil einfach nur die negative Seite des Ganzen angeschaut wird.
Ja, also ich finde, es sind total wichtige Sachen, gerade in der kritischen Selbstreflexion. Was würdest du jetzt Menschen sagen, okay, jetzt hören die das erste Mal und sagen, okay, ich hätte jetzt mal Lust, mich kritisch zu reflektieren. Welche Übungen könnten da helfen, diese unbewussten Denkfehler zu erkennen?
Also im Buch gibt es dazu eine Übung, wo es darum geht, mentale Verzerrungen zu erkennen. Letztlich geht es nochmal im Grunde darum, sich den Prozess bewusst zu machen, wie denke ich gerade über diese Veränderung? Und wie versuche ich mir meine Meinung vielleicht auch zu bestätigen? Also beispielsweise das Beispiel, dass ich mit Kollegen spreche, die auch alle negativ darüber sprechen. Das wäre dann schon ein Zeichen, okay, ich suche mir hier gerade eher so meine eigene Blase oder meine eigene Bubble, die mich darin in meiner Negativität bestätigt. Und dann wäre natürlich eine Praxis zu gucken, okay, ich möchte jetzt mal bewusst nach Kolleginnen gucken, die das positiv sehen und interessiere mich dafür, warum die das eigentlich positiv sehen. Also, was finden die daran positiv, was ich so negativ finde? Das wäre so ein erster Schritt sozusagen, um sich selber, sage ich mal, auf so einen anderen Pfad zu bringen. Das heißt dann nicht, dass ich dann die Perspektive meiner Kollegen sofort einnehmen muss. Aber es geht ja erstmal darum, sich weitere Optionen ermöglichen.
Mhm. Dein nächstes Kapitel startet direkt mit einem sehr wichtigen Thema, was man so aus dem NLP auch kennt, also aus neurolinguistischen Programmieren, nämlich das sogenannte Reframing. Was verbirgt sich hinter dem Reframing und wieso hilft es, Herausforderungen neu zu denken?
Also beim Reframing geht es ja um eine Reformulierung sozusagen. Wenn ich sage, das ist alles Mist und Quatsch, was hier in dieser Transformation oder in diesem Veränderungsprozess stattfindet, ist das eine Perspektive. Ich könnte ja auch sagen, ich bin mir unsicher, ob das gut ist, aber vielleicht wird es ja auch ein kleines Abenteuer, vielleicht wird es ja auch ein Weg, den ich gehen kann, auf dem ich herausfinde, was für Möglichkeiten sich daraus für mich bieten. Das ist ja ein ganz anderes Motto und ein ganz anderer Zugang zu der Thematik. Und das ist sozusagen der Kern des Reframings, dass ich erstmal gucke, wie ist meine Perspektive da drauf, welchen Glaubenssatz verfolge ich, um dann zu gucken, wie kann ich vielleicht einen Glaubenssatz für mich formulieren oder ein Motto für mich formulieren, was positiver ist und was auch mein eigenes Potenzial stärker in den Mittelpunkt stellt. Das ist ja ein Unterschied, ob ich sage, das ist hier alles Mist, das ist die Sackgasse, oder ob ich sage, lass uns mal gucken, wo finde ich hier vielleicht Dinge, die mich daran interessieren könnten. Das ist ja eine Suchbewegung dann so. Und dabei hilft das Reframing sozusagen, in unterschiedliche Perspektiven zu kommen und auch unterschiedliche Glaubenssätze oder zu entwickeln.
Ich lasse dich da mit dem Hänger alleine, ich helfe dir nicht raus. das passt aber gerade zur tiefsten Höhle. Die habe ich ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Genau. Ich finde es ja aber auch mit so ein bisschen das Spannendste. Du schreibst ja auch, es ist die größte Prüfung deiner Reise. Und was ich auch nochmal total toll finde, du hast ja ein richtig schönes Zitat. Übrigens, hätte ich einen Sohn gekriegt, ich habe zwei Töchter, dann hätte er diesen Namen gekriegt, nämlich von einem meiner Lieblingssänger, nämlich Leonard Cohen. Ja. Von dem hast du ein sehr schönes Zitat genommen. Und zwar, in allem gibt es einen Riss, so kommt das Licht herein. Und finde ich mega poetisch, finde ich mega stark. Wie kommen wir aus der Höhle raus? Ich nenne es auch das Tal der Tränen ganz oft, wenn man so in die Change-Kurve guckt, wo jeder durch muss. Die fühlt sich ja, das hast du gesagt, nicht nur herausfordernd an, sondern existenziell und zwingt uns, unseren tiefsten Ängsten zu stellen. Ja. Und du hast eine Übung, die heißt, deinen eigenen Wendepunkt gestalten.
Ja.
Und was mache ich da? Wie komme ich aus meiner Höhle raus?
Also im Buch gibt es da eine Übung, die nennt sich auch, wie du schon formuliert hast, deinen eigenen Wendepunkt gestalten. Du hast auch gesagt, wie komme ich aus dieser Höhle raus? Und das impliziert ja schon, dass da vielleicht etwas feststeckt oder dass man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle, man kommt nicht weiter. All das, was man sich vorgenommen hat, das gerät gerade so ins Stocken. Manchmal kann das dann auch ein Zeichen dafür sein, dass man vielleicht in eine Sackgasse geraten ist. Und manchmal kann das aber auch ein Zeichen dafür sein, dass man gerade dabei ist, neuere innere Muster, sage ich mal, zu entwickeln, um den Weg weiterzugehen. Wenn man aber in so einer Situation steckt, dann ist es hilfreich, einfach nochmal ganz klar zu gucken, was ist das jetzt für eine Situation, in der ich mich festgefahren fühle? Und wie kann ich vielleicht auch einen anderen Blickwinkel einnehmen? Also vielleicht einen positiveren Blickwinkel auf diese Situation. Stichwort Reframing. Und auf der Basis dieses anderen Blickwinkels, wie kann das auch meine Handlung sozusagen verändern? Was könnte so ein erster Schritt sein, den ich jetzt vielleicht anders mache mit dieser anderen Perspektive? Das wäre so aus meiner Perspektive so ein Zugang dazu.
Mhm. Du sagst ja auch, diese Höhle kann in drei unterschiedlichen Erscheinungsformen auftauchen. Welche wären das für dich?
Also dieser Moment, wo man sich, sage ich mal, festgefahren fühlt, das kann natürlich ein äußeres Hindernis sein. Das kann aber auch ein inneres Hindernis sein, ein innerer Kampf vielleicht, eine innere Blockade. Oder, worüber wir schon gesprochen haben, so das Gefühl, hier gibt es gerade einen Stillstand. Ich habe da viel rein investiert, ich habe mich bereit erklärt, das zu machen, da passiert jetzt gar nichts. Und irgendwie fühle ich mich so, als wenn ich so auf der Stelle treten würde. Das sind, würde ich sagen, so diese drei Erscheinungsformen.
Du coachst ja auch Führungskräfte zum Führen unter Ungewissheit.
Ja.
Sie sollen Orientierung geben und wissen selbst nicht, wohin die Reise geht.
Ja.
Also das ist ja ganz oft so. Wie löst du dieses Dilemma?
Also das erstmal hängt es natürlich von der Coaching-Situation ab. Da entwickeln wir dann ja individuelle Lösungen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, für sich erstmal selber Transparenz in die Situation zu bekommen und das auch klar zu kommunizieren, also auch ehrlich zu sein, vielleicht radikal ehrlich zu sein und das Ganze vielleicht auch in eher Etappen zu denken. Und gerade auch bei Führungskräften vielleicht auch noch die Mitarbeitenden einzuladen. Lass uns doch mal gucken, wie wir gemeinsam diesen Weg jetzt auch gestalten können. So würde ich da quasi erstmal rangehen und wenn ich da von einem Rat spreche, sozusagen in einem Coaching, wäre das eher so eine Empfehlung. Situation klar kriegen, klar machen, das auch zu kommunizieren und auch zu sagen, wir gehen hier erstmal in kleinen Schritten und kleinen Etappen vor und gucken vielleicht auch, was für unterschiedliche Informationen können wir aus dem Konzern bekommen, um uns ein gemeinsames Bild zu bilden. Das kann ja auch einfach sein, dass die Führungskraft verschiedene Informationskanäle hat. Es gibt dann den Flurfunk, verschiedene Mitarbeiter haben wieder Zugang zu anderen Informationskanälen. So habe ich das ja auch erlebt. Das kann manchmal ein recht frei flottierendes Informationssystem sein, weil du mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen sprichst, die unterschiedliche Informationszugänge haben. Und das kann dann auch hilfreich sein, das mal alles zusammenzubringen, um sich dann gemeinsam über ein mögliches Zukunftsbild zu verständigen.
Ich will jetzt, oder wir haben die Zeit nicht natürlich, um alle Stationen durchzugehen. Und außerdem möchten wir dem Zuhörer auch zu einem Leser machen. Wenn wir jetzt aber in dein Buch schauen, wir haben jetzt so ein, zwei Stationen beleuchtet und ich glaube, der Zuhörer oder die Zuhörerin haben eine gute Idee gekriegt, worum es in dem Buch geht und wie ist es aufgebaut. Also nochmal von mir, ich finde es super sinnvoll aufgebaut, weil es gibt einmal diese Heldenreise, es gibt diese Change-Kurve und es gibt einfach diese unterschiedlichen Stationen, in denen man sich befindet. Und da eine Orientierung, eine Reflexionsübung zu finden, dafür ist das Buch halt total hilfreich und da kann man sich sehr schön, ja, wie ich finde, es ist halt eine super Landkarte, um sich zu orientieren, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade und auch was brauche ich gerade. Und wir haben jetzt einfach nur so ein bisschen mit der Taschenlampe mal so reingeleuchtet. Gibt es aber noch so einen Teil aus dem Buch, wo du sagst, Mensch, Danny, hast jetzt nicht beleuchtet, ist mir aber noch total wichtig, dass wir da nochmal reingehen.
So ein Teil aus dem Buch. Ich würde sagen, es gibt so verschiedene Übungen, die ja sinnvoll oder vielversprechend sind. Das ist so, was ich immer ganz spannend finde, ist quasi so die Reise in die Zukunft oder der Brief an mein Zukunfts-Ich oder der Brief von meinem Zukunfts-Ich an meine jetzige Situation. Das hilft halt, über die eigene Situation hinauszugehen und, sage ich mal, neue Optionen aufzumachen. Das, finde ich, sind so ganz spannende und sehr hilfreiche Übungen, die ich auch selber für mich dann ganz gerne verwende.
Da beschreibst du gerne mal tiefer gehen. Ich glaube, wir so als Coaches können damit was anfangen, aber so die anderen Zuhörer, die noch nicht so geübt sind, vielleicht noch nicht. Vielleicht nimmst du mal so eine Übung raus und sagst, okay, was passiert da eigentlich, was macht man da?
Also relativ am Anfang, ich glaube, da gibt es schon Ansätze im ersten Kapitel bei Start deiner Heldenreise. Der Brief an mein zukünftiges Ich, beziehungsweise wenn das zukünftige Ich einen Brief an mich jetzt in meiner Situation schreibt, da geht es erstmal darum, dass das zukünftige Ich die aktuelle Situation beschreibt. Wie fühlt sich das zukünftige Ich? Was ist passiert? Was für Erkenntnisschritte hat das zukünftige Ich schon vollzogen? Das heißt, die Zukunft wird dort als ein in der Gegenwart beschrieben. Und das hat den tollen Effekt, dass dort sozusagen der innere Prozess quasi schon vorweggenommen wird in Ansätzen. Und aus dieser Perspektive, aus einer ja vollendeten Zukunft, aus einer Zukunft, die ich schon vollzogen habe, Herausforderungen, durch die ich schon gegangen bin, wird dann auch nochmal ein Rat an das jetzige Ich sozusagen geschrieben. Und das kann einfach sehr, sehr hilfreich sein und vielleicht auch sehr wohltuend sein, dass dann vielleicht einige Stresspunkte gar nicht mehr so stark in den Fokus gelangen, als man das dann in der aktuellen Situation vielleicht tut.
Wenn du eine Sache benennen müsstest, die der Leser oder die Leserin aus deinem Buch mitnehmen sollte, welche wäre das?
Also erstmal Ruhe bewahren. Zu gucken, dass man sich erden kann. Das wäre, würde ich sagen, ist so erstmal der Kernpunkt, also das Don't Panic. Ruhe bewahren, dein Weg wird sich finden. Auch wenn du ihn vielleicht nicht alleine findest, such dir Unterstützung. Ob das Coaching ist, ob das therapeutische Begleitung ist oder ob das auch der Austausch, der aktive Austausch mit Kollegen ist, mit einem familiären Umfeld, wie du mit dieser Situation gut umgehen kannst. Das würde ich sagen, ist erstmal eine Kernmessage, die ich quasi an die Betroffenen geben möchte. Und mit dem Buch zusammen können sie einen eigenen Weg finden, wie sie durch diese Phasen, durch dieses Change-Chaos gut kommen können.
Ja, genau, weil ihr seid erstmal orientierungslos in der Phase, ihr seid ein bisschen lost und gleichzeitig gibt es neben eigenem Erwartungsdruck gibt es trotzdem ja auch noch einen anderen Erwartungsdruck, der euch mehr zu schaffen macht als vielleicht eurem Umfeld. Ne? Ihr müsst dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin vielleicht sagen, was passiert da gerade, das verändert euer Umfeld und das kann ziemlich überfordernd sein und genau da ist manchmal eine externe Unterstützung einfach super, super hilfreich. Ich habe noch zwei, so einen kleinen Bonusblock-Fragen, denn neben deinem Buch machst du auch geführte Imaginationsreisen, sogar als Keynote. Ja. Also ein ganzer Saal, 30 bis 90 Minuten, alle schauen in die eigene Zukunft. Was passiert da mit einem Publikum und was hat das mit den Visualisierungsübungen im Buch zu tun?
Was passiert da mit dem Publikum? Also, oder was passiert bei so einer Imaginationsreise? Das ist ein bisschen wie eine Meditation und ich beschreibe dann quasi auch den Weg, den wir in diese Reise gehen. Es geht am Anfang erstmal darum, dass die Beteiligten in tiefen Entspannungszustand kommen und dann skizziere ich so ein bisschen so einen Weg, dass sie vielleicht durch den Wald gehen. Das sind dann innere Bilder, die die Beteiligten auch wahrnehmen. Und was passiert mit den Beteiligten? Sie kommen erstmal in einen sehr tiefen Zustand der Entspannung. In dem Raum wird es dann meistens sehr, sehr angenehm ruhig. Und sie spüren ja auch diese Ruhe, die dann in dem Raum stattfindet und auch die Ruhe, die in den anderen Körpern oder Beteiligten oder der Menschen stattfindet. Und so vom inneren Prozess her ist es so, dass so durch diese tiefe Entspannung innere Bilder angeregt werden. Das heißt, dass ich den, wenn ich beschreibe, da geht jemand oder du gehst durch den Wald, dann nimmst du diesen Wald wahr, dann spürst du den Boden, dann riechst du vielleicht auch den Boden. Und durch die inneren Bilder, die so angereichert werden, werden dann innerpsychisch quasi auch Ressourcen gebildet. Das ist dann eine Erinnerung, die geht nicht weg. Das ist wie ein Erlebnis, das du hattest. Ich habe das beispielsweise mal bei einer größeren internen Konferenz von einem Unternehmen gemacht, für das ich gearbeitet habe. Und ein Kollege hat sich dann, also war so das Oberthema, die eigene Energie finden oder die eigene Energie spüren. Und ein Kollege hat sich dann vorgestellt, wie er Ski fährt. Und dann habe ich so die Formulierung auch eingebaut. Und du kannst dir auch vorstellen, dass du magische Kräfte hast. Das heißt, du kannst sämtliche Gravitationsgesetze außer Kraft setzen. Und dass er vom Skiberg auf einmal im Universum Ski gefahren. Das war ihm dann so ein Stück auch zu heikel und dann ist dann wieder auf den Skiberg gekommen. Und das sind ja innere Bilder, die einfach innere Prozesse anregen und da auch eine innere Kompetenzen und Ressourcen dann einfach bilden. Und das findet dann quasi mit dem Publikum statt. Und das kannst du ja auch für eine Vision nehmen, das kannst du für bestimmte Zustände nehmen, da ist ja alles möglich. Ich mache das auch häufig, dass ich dann so ein bisschen unter dem Motto, eine bessere Welt ist möglich, dass ich dann mit Gruppen quasi in eine andere Gesellschaft reise, wie die sozusagen aussieht, wie eine Gesellschaft ohne Geld beispielsweise aussieht oder eine Gesellschaft, die nachhaltig agiert, wie die aussieht oder auch in die ganz individuelle Zukunft, wie ich meine Partnerschaft wünsche oder ich meinen neuen Job wünsche. Das kann da sehr, sehr konkret und als eine ganz konkrete Erfahrung dann auch verankert werden. Und du hattest ja auch gefragt, was das mit den Imaginationsübungen aus dem Buch zu tun hat. Die sind natürlich davon inspiriert. Die Imaginationsübungen im Buch sind aber eher so gefasst, dass ich sie eigenständig sozusagen auch durchführen kann. Und die Reisen, von denen ich gesprochen habe, da bedarf es schon einer gewissen Anleitung, entweder live durch mich per Stimme oder eben auch als Audio. Als Audio habe ich das auch zur Verfügung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ihr habt dann auch gleich noch eine Bonusfolge. Da könnt ihr auch mal so eine Imaginationsreise miterleben. Ja, super cool, Jörg. Vielen Dank für den Einblick in das Buch, was, glaube ich, ein super hilfreiches Werkzeug ist für Selbstreflexion in Change-Prozessen. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja, sehr gerne.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Da würde ich ganz klar sagen, dass ich dieses Buch geschrieben habe.
Wie lange hast du dran gesessen?
Also die Idee für das Buch habe ich im August 2019 gehabt. Da war es ja so, dass ich verfolgt habe, wie kommt das Transformationsvorhaben in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, bei den Kolleginnen an. Und da bin ich so auf den Punkt Resilienz gekommen. Das ist das, was die vielleicht bräuchten, um damit noch ja besser oder gut umgehen zu können. Und dann hatte ich auch schon so ein erstes Inhaltsverzeichnis so vor meinem inneren Auge, weil ich so ein bisschen auch den Buchmarkt dazu kenne. Es gibt ja ganz viele Bücher zum Thema Change-Strategie, Transformationsstrategie, ganz viel für Führungskräfte, auch wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter, schönes Wort, abholen können. Kommunikativ, mit dem Bus vermutlich nicht. Aber es gibt kein Buch, was sich explizit an Mitarbeiter richtet und auch aus der Betroffenen oder aus der Mitarbeiterperspektive geschrieben ist. Und dann dachte ich, das wäre ja was. Und dann hat es aber für mich auch nochmal gedauert, weil ich da ja gerade erst in die Festanstellung gegangen bin, so anderthalb Jahre. Da hat dann ein Freund erzählt, dass er auch ein Buch schreibt. Dann dachte ich, Mensch, warum traue ich mir das denn nicht zu? Das Konzept ist ja so klar. Das war dann quasi, sage ich mal, mein Mentor, der den Ruf nochmal verstärkt hat. Und dann habe ich mich dran gesetzt, das Exposé zu schreiben. Habe das auch ein paar Freunden zum Lesen gegeben, die haben so drüber geschaut, habe Freunde gefragt, die auch schon ein Buch geschrieben haben. Die sagten alle, schickt das ruhig an so eine Info-E-Mail-Adresse, die werden auch wirklich gelesen. Aber ich war ja auch noch angestellt und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, anderthalb Jahre später zu kündigen. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Buch? Und dann bin ich auf eine Konferenz gegangen und da bin ich dann über einen Büchertisch vom Fahlen Verlag gestolpert. Und da dachte ich, das wäre schon so ein Wunschverlag und jetzt mit denen nicht zu sprechen wäre falsch. Und dann habe ich meinen Lektor dort getroffen, hat ihn angesprochen, das hat ihn interessiert und ja, dann haben wir erste Gespräche dazu geführt und dann wurde es ein halbes Jahr später von der Redaktion sozusagen angenommen und seit dem 17. Januar 2023 ging es dann los, das zu schreiben. Das hat so 2 Jahre gedauert. Letztes Jahr habe ich das Manuskript abgegeben und dann der Lektorierungsprozess dann nochmal ein bisschen. Das haben wir dann in diesem Jahr so gemacht.
Ja, und wer ein bisschen mehr wissen möchte über diesen ganzen Prozess, der hinter sowas steht, der kann sich schon mal freuen. Jetzt haue ich nämlich einen kleinen Cliffhanger rein, denn der Lektor, den ich hochgradig schätze, und so wie den Fallenverlag Dennis Brunotte, wird auch demnächst hier zu hören sein. Also freut euch schon mal drauf. Da gibt es dann noch mehr Insights. So, zurück zum persönlichen Teil noch. Danke nochmal für diesen kleinen Exkurs. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich glaube, das wäre so in die Zukunft schauen und hell sehen.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also, das erste Buch, das ist, glaube ich, damals habe ich das als ein dreibändiges Buch sozusagen gelesen. Das nennt sich Männerfantasien von Klaus Teweleit. Das hat viel mit transgenerationalen Traumata zu tun. Und das war damals seine Doktorarbeit, hat er so Ende 70er, Anfang der 80er, glaube ich, geschrieben. Da geht es darum, inwiefern die ersten beiden Weltkriege hier in Deutschland auf starken Vortraumatisierungen der Gesellschaft unter anderem stattgefunden haben und auch dadurch initiiert wurden. Und das habe ich als Student gelesen, einiges verstanden, anderes nicht so verstanden, aber das fand ich irgendwie in einer gewissen Weise faszinierend, was dann auch so ein bisschen an meine eigene Ahnenschaft sozusagen mich erinnert hat. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und das fand ich sehr, sehr prägend, das Buch. Ein anderes Buch ist Vineland von Thomas Pynchon. Das setzt sich, glaube ich, so aus der Perspektive der späten 80er Jahre mit den 68er Jahren der Generation auseinander. Da geht's, es ist sehr verrückt. Da gibt's viele psychotische Ex-Agenten oder immer noch Agenten. Da gibt's dann verschiedene Hasch- und Drogendealer. Da gibt's Yoga-Gurus, die dann aber alle nicht mehr in den 68ern leben, sondern in den 80ern. Und das ist alles sehr wild, durchgedreht, verschwörungstheoretisch. Aber das liest sich sehr interessant. Ist eine schöne Unterhaltung sozusagen mit so gewissen Referenzen auf die politischen Bedingungen in den 60ern und in den 80ern. Und dann das dritte Buch. Lass mal kurz überlegen. Du bist okay, ich bin okay. Das geht über die Transaktionsanalyse und das war ja das Buch, was ich in einem Bücherregal meines Vaters so stark identifiziert habe und was ein wichtiger nach wie vor Glaubenssatz ist, du bist okay, ich bin okay, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Augenhöhe. Das wären die drei Bücher.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Es geht immer weiter. Vertraue dir selbst und pflege deinen Eigensinn.
Kannst du das ausführen?
Ja, wieso selbstverständlich. Ich dachte auch gerade, das ist ein bisschen kurz angeteasert. Also es geht immer weiter. Also nach meinem Studium, ich habe ja was Geisteswissenschaftliches studiert, wusste ich auch nicht so genau, was soll eigentlich so aus mir werden. Und dann kamen die ersten Impulse und irgendwas wurde dann da draus. Also nicht nur in irgendwas, sondern auch für die Phase was Passendes. Deswegen so, vertrau dir selbst, da entsteht schon was. Und das mit dem Eigensinn ist so, so ist das Buch entstanden. Ohne diesen Eigensinn hätte ich die Idee, das Buch auch zu schreiben, vielleicht gar nicht weiterverfolgt. Oder als ich angestellt war, war es auch so, dass ich Imaginationsreisen im Unternehmen angeboten habe. Das ist aber auch eher zufällig entstanden. Da gab es so ein internes Barcamp, da habe ich dann eine Session angeboten, mentale Ressourcen aktivieren. Wir standen da ja kurz vor einer Transformation. Das ist total gut angekommen. Und dann habe ich dann das später auch vor 600 Leuten im Zoopalast gemacht. Das ist so, hat sich so zufällig entwickelt. Und da habe ich meinem Eigensinn vertraut und gesagt, ich biete diese Session an, weil ich euch mehr zeigen möchte als nur das, was ich jetzt in meiner Job-Description sozusagen bin. Und dann kam Corona und dann habe ich das Ganze auch als eine Online-Variante angeboten und dann auch eine kleine Online-Community sozusagen draus aufgebaut mit so einem Minimalaufwand von, einer halben Stunde pro Woche, sage ich mal so. Und ohne diesen Eigensinn hätte ich wahrscheinlich diese Hypno-Ausbildung auch gar nicht angefangen und wäre wahrscheinlich im Unternehmen auch gar nicht auf die Idee gekommen, das dort anzubieten. Deswegen, das ist eine, glaube ich, eine große Qualität von mir. Genau, so würde ich das beschreiben.
Okay, cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Wie viele darf ich da aufzählen?
Du kannst dich auch allgemein halten. Ja. Danach kommt ja nochmal eine spezifische. Also du kannst ja Menschentypus, du kannst auch Menschen
aufzählen. Das sind ganz verschiedene Menschen. Das sind Wissenschaftler, das sind andere Coaches und Berater, das sind Musiker, das sind Künstler. Also ich finde es immer spannend, den Blick in die Kunst zu werfen. Und danach Inspiration zu suchen. So würde ich das sagen. Und
cool. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ich glaube, mit dem, wie man ihn mittlerweile nennt, den Erfinder der modernen Hypnotherapie, mit Milton Erickson. Das fände ich, glaube ich, sehr spannend, weil der ja als ein sehr unkonventioneller, er wird als Heiler bezeichnet, er wird als Coach bezeichnet, er wird als Hypnotherapeut bezeichnet, so, da gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten. Und der hat ja sehr unkonventionelle Wege gefunden, mit seinen Klienten zu arbeiten. Er hatte, war ja auch selbst an eine persönliche Herausforderung gebunden, durch eine Krankheit auch an den Rollstuhl und hat da ja auch angefangen, über eigene eigene Imaginationsübung seinen Körper in Bewegung zu bringen. Und das fand ich schon sehr, sehr früh also sehr frühzeitig gesehen, als ich Student war, sehr, sehr interessant und sehr, sehr faszinierend. Und den würde ich, glaube ich, einfach gern mal treffen und mir seine Lebensgeschichte erzählen lassen, seine Patientengeschichten und so. Und wie er vor allem auf diese Ideen gekommen ist. Das finde ich immer ja interessant. Wie kommen Menschen auf Ideen? Ist das eine Eingabe? Ist das ein Stolpern, die über irgendwas? Ja.
Spannend, weil er wurde hier schon im Podcast schon oft zitiert, aber noch nie an den Tisch gebeten. Okay. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde sagen, hey, alles, was du jetzt machst, wird dich auf spätere Dinge richtig gut vorbereiten. Und alles, was du jetzt machst, wirst du zu einem späteren Zeitpunkt auch benötigen und brauchen und das Fundament dafür darstellen, was du werden wirst. Das ist so, entspricht so meiner Lebensgeschichte. Ich habe ja Theater, Film und Psychologie und Philosophie studiert. Ich würde sagen, da habe ich eine relativ klare Karriereentwicklung gemacht. Ich beschäftige mich zwar nicht mit dem Theater und dem Film im Kino, aber ich beschäftige mich ja mit den unterschiedlichen Bühnen in Unternehmen. Ich beschäftige mich den inneren Filmen, die wir Menschen in unseren Gehirn fahren. Und das natürlich gespickt mit einem Wissenskorsett oder mit einem Wissensfundament aus Philosophie und Psychologie.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich glaube, es wäre schön, sagen zu können, ich habe anderen Menschen Impulse gegeben, vielleicht für ein besseres Leben, für eine andere Sichtweise. Ich habe Humor in ihr Leben gebracht. Ich habe Momente von Optimismus, Freude, Witz vielleicht in ihr Leben gebracht. Also so dieser Bereich Humor, Optimismus, Freude, das finde ich ist so was Wichtiges, was ich gerne weitergeben möchte. Und die Freude am eigenen Leben und die Freude auch an den eigenen Herausforderungen vielleicht.
Cool. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Na, das klang ja an vielen Punkten schon an. Ich würde für mich sagen, don't panic, hab Geduld. Und ja, traue deinem Eigensinn, denn er führt dich durch dein Leben. So würde ich es formulieren.
Sehr schön. Also, wir gehen raus mit dem Satz, don't panic, oder wie wir bei der Bundeswehr gesagt haben, Ruhe bewahren, Blutung stillen, Schock bekämpfen. Ein Gespräch über nicht panisch werden und über das Buch Dein Reiseführer durch das Change Chaos erscheint im Fahlen Verlag. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch über die Transformationskurven, über Heldenreisen. Vielen Dank, dass du Gast im Paper Wings Podcast warst, lieber Jörg.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und ich danke dir auch für das ausführliche Gespräch und für die ja sehr schönen Fragen und auch Nachfragen.
Super. Jetzt gibt's gleich nochmal ein kleines Bonusmaterial hinten dran. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie so eine Imaginationsreise aussieht, dann klickt gerne auf die nächste Folge. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Servus, Daddy.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.